Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man etwas Traumhaftes erlebt hat, dann sagt man manchmal, das war ein Gefühl wie an Weihnachten. Wenn man eine Krise überstanden hat, zum Beispiel eine schwere Krankheit, dann sagt man, ich fühle mich wie neu geboren oder ich bin wieder auferstanden, dann ist das ein Gefühl wie an Ostern. Aber es ist komisch, dass das dritte große Kirchenfest im Gefühlsbarometer der Menschen überhaupt keine Rolle spielt. Ein Gefühl wie an Pfingsten habe ich noch nie gehört, dass es jemand gesagt hätte. An Pfingsten, da macht man höchstens einen Pfingstausflug oder Pfingsturlaub. Aber ich behaupte doch, das gibt es. Es gibt ein Gefühl wie an Pfingsten. Damit meine ich jetzt nicht sozusagen, wenn man in die Natur rausschaut, Birkengrün, Pfingstausflüge, das ist noch nicht das, was das Gefühl von Pfingsten ausmacht. Es sind auch nicht die Grillpartys im Garten oder zwei Wochen Schulferien für die Schüler. Sondern Pfingsten werde ich dann erst etwas mit anfangen können und mich betreffen, wenn der gleiche Geist, der damals, was wir es gehört haben, in Jerusalem die Menschen erfüllt hat, wenn dieser Geist auch uns ganz persönlich erfüllt. Dieser Geist, der bewirkt nämlich, dass das, was Jesus gesagt und getan hat, dass das sozusagen bei mir zündet. Und dass ich merke, das ist nicht nur eine schöne Geschichte, sondern das hat was mit mir persönlich zu tun. Das hat Jesus für mich getan. Dass es bei mir ankommt, dass es mich in Bewegung setzt, mein Leben prägt. Bis dahin, dass dieser Geist eben auch manchmal das bewirkt, dass er wirklich begeistert, steckt das Wort Geist drin, dass er begeistert, dass er erfüllt mit einer überschwänglichen Freude. Weil etwas, was früher mal stattgefunden hat, das muss ja nichts mit mir heute zu tun haben. Das gilt für die ganzen Geschichten auch in der Bibel. Ja, man kann die Weihnachtsgeschichte lesen, die Osterberichte, alles, aber dass das wirklich was mit mir zu tun hat, das geschieht nur, wenn der Heilige Geist mich berührt und mich erfüllt. Das Muster für die Begegnung mit dem Heiligen Geist finden wir übrigens natürlich schon lange vor Pfingsten. Man findet auch viele Stellen schon im Alten Testament, aber auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, aber das kommt ganz am Anfang im Neuen Testament. Da ist nämlich zum ersten Mal die Rede im Neuen Testament im Lukasevangelium und genau im ersten Kapitel. Gleich am Anfang, erstes Kapitel. Das ist eigentlich eine Geschichte, die normalerweise in die Adventszeit gehört. Es geht um Maria. Eine junge Frau, eine jüdisch gläubige junge Frau, wo der Engel kommt und dann sagt der Engel zu ihr: Der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Und das sagt etwas aus über die Kreativität des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der tut etwas, was noch nie passiert ist und was sich auch niemand wirklich vorstellen kann, wie das geht. Er kreiert in Maria etwas, wo Menschen sagen, das geht eigentlich gar nicht. Gottes Sohn nistet sich ein in der Gebärmutter der Maria. Und die Maria versteht das natürlich überhaupt nicht. Wie soll das zugehen? Das ist ja übernatürlich, überrational. Das sprengt die Vorstellungskraft. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Die Maria sagt, nachdem der Engel ihr das eröffnet hat, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Das sagt die Maria, okay, ich bin bereit, ich lasse das an mir geschehen, ich bin des Herrn Magd. Und das Wirken des Geistes bleibt danach auch noch dort für viele ganz unverständlich. Für die Familie, für die Dorfgemeinschaft, ja, Sie wird verdächtigt, sie wird belächelt, sie droht in Ungnade zu fallen. Und auch der Verlobte Josef, der hat es ja nicht verstanden, wie soll der das auch? Und dann braucht er ein bisschen Nachhilfeunterricht, das bekommt er dann, kostenlosen Nachhilfeunterricht. Gott spricht zu ihm im Traum und erklärt ihm das Ganze. Und dann stellt sich, nachdem der Josef das erkennt, schützend zu Maria. Aber so richtig verstanden hat es trotzdem keiner. Da wird was deutlich. Was macht die Begegnung mit dem Heiligen Geist? Die Begegnung mit dem Heiligen Geist wirft Menschen aus der Bahn. Das neue Leben läuft nicht mehr so weiter wie bisher. Es verändert das Leben für immer. Es kann sogar bedeuten, dass es Verständigungsprobleme auf einmal gibt in der Familie, im Umfeld. Aber in all diesem bringt Gott die Maria und den Josef durch. Und sie werden beteiligt an der größten Rettungsaktion für diese Welt. Mit dem Gefühl von Pfingsten meine ich diese persönliche Begegnung mit dem Heiligen Geist. Ein Erlebnis, eine Veränderung, so wie sie zum Beispiel eben auch Maria gemacht hat und wie eben auch die ersten Christen an Pfingsten. Es geht um ein gewaltiges Wunder. Es geht um das gewaltige Wunder, dass Gott Wohnung nimmt in uns Menschen. In Maria wird der Sohn Gottes geboren. Aber auch in uns nimmt Gott Wohnung, nimmt Jesus Wohnung, nimmt der Heilige Geist Wohnung. Darum geht's an Pfingsten. Das ist diese Pfingsterfahrung. Dieses Gefühl von Pfingsten ist diese Erfahrung, der Heilige Geist kommt auf mich und er kommt sogar in mein Herz hinein. Und was macht dieser Geist aber zunächst, wenn wir mit diesem Geist sozusagen in Berührung kommen? Das sehen wir in der Apostelgeschichte an Pfingsten. Das Erste, was wir sehen, was macht der Geist an Pfingsten? Er macht betroffen. Der Geist macht betroffen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Man muss davon ausgehen, dass diese Leute, es heißt ja auch, es waren fromme Leute, dass die schon viele Predigten gehört haben. Die haben wahrscheinlich lehrhafte Predigten gehört und evangelistische und intellektuelle und volksnahe und liberale und konservative. Und Predigthörer sind ja manchmal Leiden gewohnt. Manche sind unter der Kanzel zu Märtyrern geworden. Einmal ging das Wort über sie hinweg. Ein anderes Mal ging es zum einen Ohr hinein, zum anderen Ohr wieder raus. Manchmal ging das Wort durch den Kopf, manchmal sogar direkt unter die Haut. Man hat sich angeregt, angesprochen gefühlt, aber dann wurde das ganz schnell delegiert. Dass man sich dann überlegt, ah, Moment. Das, was da jetzt gerade gesagt wurde, das meint ich nicht. Das meint den daneben, das meint den da hinten, das meint den da oben, ja, den da unten, das meint den anderen. Und schon ist die Sache wieder vergessen. Aber diesmal war es ganz anders. Es ging ihnen durchs Herz. Es ging nicht nur in die Ohren, es ging nicht nur in den Kopf, es ging nicht nur durch die Haut, sondern es traf direkt ins Herz. Das Wort, heißt es wörtlich übersetzt, das Wort durchbohrte das Herz. Das war ein Volltreffer, ein Blattschuss, kein Streifschuss. Da starb der Hochmut. Der Hochmut, der mit Gott so umgeht, als sei Gott sozusagen der Weihnachtsmann, der halt unsere Wünsche da erfüllen muss. Da starb aber auch der Übermut, der meint, ich kann auf Gott und auf seine Gebote pfeifen, ich kann alles tun und lassen, was mir in den Sinn kommt. Da starb aber auch der Gleichmut, der einem einredet, brave Bürger kommen automatisch in den Himmel. Man muss weder Gott noch die Hölle fürchten. Und da starb aber auch der Kleinmut, der einem zittern lässt. Wenn bloß schon der Chef zur Tür hereinkommt, im Grunde starb all das, was das Herz uns schwer macht. Man könnte auch sagen, der Pfingsttag wurde zu einem Sterbetag für den Unglauben und für den Kleinglauben. Da hat sich der Goethe gewaltig übrigens geirrt. Pfingsten ist nicht ein liebliches Fest, an dem die Natur aufblühen will, sondern es ist eigentlich ein bestürzendes Fest, ein erschütterndes Fest. Der Heilige Geist kommt als Sturm und als Feuer. Der amerikanische Prediger Charles Finney, der schreibt in seinem Tagebuch, wie er so eine Erfahrung gemacht hat. Er hat Folgendes geschrieben. Der Heilige Geist fiel in so gewaltiger Weise auf mich, dass es durch Leib und Seele ging. Ich spürte ihn wie einen elektrischen Strom. Es schien mir, als überflutete mich Welle um Welle dieser großen Liebe, denn anders kann ich dieses Gefühl nicht beschreiben. Da haben wir das Gefühl von Pfingsten. Manchmal trifft es einem, dass man es sogar körperlich spürt. Vielleicht kennt ihr das, so Momente, wo man quasi Gänsehaut bekommt und wo man merkt, jetzt spricht Gott genau zu mir, jetzt spricht der Heilige Geist zu mir, jetzt meint er mich. Und deswegen war dieser Finney, dieser große Evangelist, der Tausende zum Glauben an Jesus geführt hat, deswegen war der so zielstrebig, so klar in seinen Predigten, weil er gewusst hat, der Heilige Geist, der hat die Macht, Mauern einstürzen zu lassen. Der kann durch Mauern gehen, auch durch Herzensmauern, durch steinerne Herzen, so wie Jesus, der Auferstandene, durch Mauern geht. Und deswegen kann das in der Tat vorkommen. Da sollten wir nicht überrascht sein. Es kann vorkommen, dass jemand in einem Gottesdienst genau das merkt, dass er merkt, jetzt redet Gott genau nur zu mir. Und der Geist legt seinen Finger auf einen Punkt in meinem Leben. Und vielleicht nach Jahren des Widerstandes, vielleicht auch nach langer Zeit der Scham, der Verzweiflung, ist man dann an dem Punkt, wo man sagt, Herr, ich kapituliere. Und ich öffne dir jetzt mein Herz, ich lasse den Widerstand, ich öffne mich für dich. Komm in mein Herz und räume du auf. Manchmal schlägt der Heilige Geist quasi fast buchstäblich zu Boden, aber nicht, weil Gott gerne K.O.-Schläge austeilt, sondern damit wir manchmal auch merken, ja, wir sind ganz von Gott abhängig. Das ist das Erste, was dieser Geist bewirkt, er macht betroffen. Und das Zweite, das ist die Folge davon, der Heilige Geist führt zur Umkehr. Die Leute damals, die haben zu den Aposteln gesagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Was machen wir jetzt damit, mit dem, was wir heute gehört haben? Was sollen wir tun? Was müssen wir tun, haben die gefragt. Wisst ihr, was heute viele Christen fragen? Wo müssen wir hingehen? Wo wird uns das meiste geboten? In der Landeskirche oder in der Freikirche? Bei den Pietisten oder bei den Charismatikern? Bei der Stadtmission oder bei der ICF? Als ob es um geistliches Unterhaltungsprogramm ginge. Die Leute, die wollten Konsequenzen ziehen aus dem, was sie gehört haben, aus dieser Herzgeschichte, die haben gefragt, was muss ich tun, um umzudenken, umzukehren? Wo muss ich vielleicht ganz neue Prioritäten in meinem Leben setzen? Wo muss ich vielleicht Gott ganz neu den ersten Platz einräumen? Wo muss ich vielleicht meine Zeit anders einteilen? Wo muss ich meine Ehe anders führen? Wo brauche ich ein anderes Verhältnis zu meiner Arbeit, zu meinem Geld? Muss etwas anders werden? Oder eben ganz grundsätzlich, wäre es nicht endlich an der Zeit, dass ich mein Herz wirklich einmal für Jesus wirklich öffne und sage, Jesus, komm du in mein Leben hinein. Ich will eine Wohnung für dich sein. Und genau das meint die Antwort des Petrus auf die Frage, was sollen wir tun? Er sagt, tut Buße. Kehrt um und dann lasst euch taufen. Und taufen hat bedeutet, lasst euch jetzt in die Gemeinde sozusagen integrieren, einfügen. Und dann machen sich 3000 auf die Socken und suchen die Gemeinschaft der Christen. Und deswegen Wie es am Anfang gesagt wurde, ja, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, der christlichen Kirche. Von den Christen, die dann in Pfingsten da aufgenommen wurden, heißt es eben dann, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, Abendmahl und im Gebet. Heutzutage sitzen viele Fromme zu Hause und kochen ihr eigenes frommes Süppchen, pflegen ihr Solo-Christentum. Ich habe mal von einem Pfarrer gehört oder gelesen, der Herr Pfarrer hat gesagt, wenn heute der Geist Gottes ausgegossen werden sollte, dann könnte der Geist nicht mehr da an einem Ort ausgegossen werden, wie in Jerusalem. Dann müsste er an x Orten, verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Dann müsste er den einen nämlich an seinem Bett besuchen und den anderen auf dem Fahrrad und den dritten beim Spaziergang und den vierten bei der Autofahrt und den fünften beim Gottesdienst in Karlsruhe, in Langensteinbach, in Pforzheim, wo immer eben der Individualismus uns hintreibt. Das erste Pfingsten wurde zum Pfingstfest, zum Gründungsfest der Gemeinde, weil man zusammen war an einem Ort. Sie haben gemeinsam erlebt, was der Geist schafft und schenkt. Sie haben gemeinsam geistliche Erfahrungen gemacht, gemeinsam den Heiligen Geist empfangen. Und das ist ein ganz wichtiges Merkmal für den Geist. Liebe Gemeinde, der Geist weist immer in die Gemeinde, nicht raus. Und wenn Leute sagen, der Geist führt mich woanders hin, dann sage ich, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt immer in die Gemeinde, niemals weg, immer in die Gemeinde. In die Gemeinschaft, da führt der Geist hin. Da spricht er uns in der Gemeinde, spricht er uns nämlich die Vergebung der Sünden zu. Das erleben wir ja vor allem beim Abendmahl. In der Gemeinde, da werden wir getröstet und mitgetragen. In der Gemeinde, da wird die Hoffnung lebendig gehalten, die wir alleine immer wieder verlieren. Die Gemeinde ist der sichtbare Leib Jesu, wo Jesus sagt, wenn sich zwei, drei oder noch mehr in meinem Namen versammeln, bin ich da. Der Geist führt zur Umkehr. Und jetzt schließlich drittens, der Geist schenkt Verständnis. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun das Brausen geschah, kam die Menge zusammen und sie wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in der eigenen Sprache reden. Lassen Sie mich das mal für uns übersetzen. Es wohnten aber in Öschelbronn manche gottesfürchtige Einwohner, die jedoch Jesus und auch den Vater im Himmel nicht kannten. Es wohnten in Öschelbronn manche Kirchenmitglieder, die dem Namen nach aber keine persönliche Beziehung zu Jesus hatten. Es wohnten in Öschelbronn viele Konfirmierte und Getaufte, die bis heute nicht wissen, was ihnen am Leben ohne Jesus entgeht. Es gibt in Öschelbronn manche ausgetretene Kirchenmitglieder, die nicht wissen, was sie verlieren. Es gibt in Öschelbronn manche vagabundierende Christen, die meinen, glauben zu können ohne Ortsgemeinde. Aber alle Bevölkerungsgruppen, die unter uns wohnen, sollen vom Geist angerührt und aufgewühlt werden. Und das ist das, was der Geist schenkt. Dass da, wo der Geist wirkt, dass da deutlich wird, es geht um Gott, es geht um Jesus. Und dass Jesus deutlich macht, Leute, ich bin da. Ihr seid nicht allein, ich bin da. Und ich nehme Wohnung in euch. In jungen und alten Männern und Frauen. Ich bin ein Gott für alle Nationen. Und das, was ihr sprachlich nicht auf die Reihe kriegt, damals, weil sie so einen unverständlichen galiläischen Dialekt hatten, das ist für den Heiligen Geist überhaupt kein Hinderungsgrund. Er benutzt das und er übersetzt das quasi besser als jede simultane Übersetzungsanlage. Sie hörten die Leute von Gottes großen Taten reden. Dann seht ihr, genau das geschieht auch immer wieder heute. Es geschieht immer wieder, auch mit uns und durch uns, dass der Heilige Geist uns gebraucht, uns, die wir alles können außer Hochdeutsch. Auch uns gebraucht der Heilige Geist unseren Dialekt, unser Stammeln, unser Herumstaxen, unser stümperhaften Versuche, mit anderen über den Glauben zu reden. Uns gebraucht er. Und wir merken das manchmal gar nicht, wir ahnen gar nicht, dass wir vielleicht einen Satz gesagt haben, ein Wort, ein kurzes Gespräch, und dass der Geist das so benutzt, dass der andere Mensch dadurch von Gott berührt wird und angerührt wird und gezogen wird. Pfingsten erinnert uns, Gott regiert über die ganze Weltgeschichte. Und der himmlische Vater regiert über unsere persönliche Geschichte. Und Jesus macht den Weg frei zum Vater. Der Heilige Geist wartet darauf, uns und unsere Worte zu gebrauchen, damit andere zum Glauben kommen. Was ist an uns? An uns ist es, das zu tun, was die Maria gesagt hat. Dass wir auch zu Gott sagen, heiliger, gewaltiger, liebevoller Gott, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Mir geschehe, wie du willst. Brauche mich für deine Pläne und für dein Reich. Hier bin ich. Und dann werden wir das entdecken, das Gefühl von Pfingsten. Und wer dazu bereit ist, der sage Amen.